Guten Morgen miteinander. Ich möchte zum Einstieg ein kurzes Gebet sprechen. Danke vielmals, Vater im Himmel, dass du bei uns bist. Auch in dieser Zeit, die vielleicht ein bisschen herausfordernd ist, wo von uns Sachen abverlangt, die vielleicht nicht normal sind oder die wir so nicht kennen, die vielleicht das Ungewisse auf uns zukommt. Steh du uns in dieser Zeit bei und bist du auch heute Morgen in dieser Predigt, egal wem wir sie hören, bist du bei uns, stärkst du uns durch die Worte und machst du uns eins mit dem, was wir hören, wenn wir durch dein Wort gelehrt werden. Amen. Wenn uns überlegt, wie wir in dieser Zeit, die jetzt anbricht, wo es durchaus kann sein, dass wir den einen oder anderen Gottesdienst nicht machen können, reagieren auf die Herausforderung. Wenn uns überlegt, als allererstes euch sicher mal die Gottesdienste per Audio-Files zur Verfügung stellen. Aber wir machen uns auch weitere Gedanken, wie das noch aussehen könnte und wie wir das ausbauen könnten, wenn die Zeit länger andauern würde. Zudem ist es uns auch wichtig, dass wir euch gerade von Anfang an sagen, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, wenn ihr etwas bedarft, wenn ihr irgendwo im Anschlag seid, wenn ihr vielleicht auch von eurem Umfeld jemanden kennt, wo ihr denkt, da könnt ihr doch gemeint, da könnt ihr die EGB helfen, dann meldet euch doch bei uns, dass wir auf eure Bedürfnisse oder nicht eingehen können. Das können auch ganz praktische Sachen sein. Das kann sein, dass ihr einfach jemanden braucht, der einkaufen geht oder für ein Psychli vorbeikommt oder sonst irgendeinen Ratschlag braucht. Meldet euch doch einfach. Und wir probieren, dem Rechnung zu tragen. Heute Morgen soll es ums Thema Ehr gehen. Ehr kann ja ganz vieles bedeuten. Und nicht ganz jeder hat immer das gleiche Bild vor Augen. Für die einen hat das ganz vieles mit Achtung zu tun. Vielleicht vor Königen oder Staatsoberhäuptern. Oder vor Idolen oder Sportmannschaften, die man gern hat. Oder vielleicht sogar verehren tut. Oder vor Schauspielern, die man gern bei der Arbeit zuschaut. Von Menschen, die man bewundert und verehrt. Na, da steckt ja das Wort Ehr schon drin. Für andere löst das Wort Ehr eher Unbehagen aus. Vielleicht sogar Angst oder Missbrauch. Vielleicht kommen da Gedanken hoch von Überhöhung. Sind wir Menschen doch nicht im Grunde genommen alle gleich? Für was ist denn Ehr noch nötig? Für wieder andere spielt die Ehr der Menschen grundsätzlich keine Rolle. Ist doch jeder seines Glückes Schmied oder dann vielleicht eben seiner Ehre Schmied? Wieder andere vertreten vielleicht andere Positionen oder es kommen euch ganz andere Sachen in den Sinn, wenn ihr konfrontiert werdet mit dem Wort Ehr. Ich bin aber davon überzogen und nach wie vor, vielleicht sogar noch mehr als gerade, als ich die Predigtserie ausgearbeitet habe, dass wir als Christen uns über das Thema, eine Kultur oder überhaupt über das Wort Ehr in Bezug zu unserem Glauben sollen Gedanken machen. Ich glaube, dass das Thema Ehr ganz vieles mit unserem praktischen Christsein zu tun hat. Bei mir persönlich, wie ich immer wieder merke, löst das Wort Ehr eine sehr positive Assoziation aus. Also ich verbinde sehr positive Gefühle oder Gedanken mit dem Wort. Mir persönlich ist die Ehr von jedem Mensch sehr wichtig. Genau die Ehr, die Gott jedem Mensch zuspricht. Nur schon, weil jeder Mensch lebt und Jesus für ihn gestorben ist. Ich möchte grundsätzlich darum Menschen mit Ehr und Achtung begegnen. Ihnen die Ehr und Achtung schenken, die Gott ihnen schenken tut. Damit will ich nicht sagen, dass mir das immer gelingt. Ganz und gar nicht. Meine Familie sind Zeugen, dass mir das manchmal mehr schlecht als recht gelingt. Aber ich möchte, dass das immer mehr zu einer Grundhaltung wird, wenn ich Menschen begegnet tue. Wenn ich Menschen gegenübertrete. Immer mehr und vielleicht eben heute nicht am gleichen Ort stehen wie in 2 Jahren. Vielleicht in 10 Jahren und ich zurückschaue und denke, hey, es ist mir gewisse Sachen gelungen durch die Kraft vom Heiligen Geist. Vielleicht könnte man es auch ein bisschen frommer ausdrücken. Ich möchte lernen, Menschen mit den Augen Gottes zu sehen. Denn die Liebe Gottes fasziniert mich so sehr und immer wieder aufs Neue. Gerade als Christ. Und auch als Mitglied von unserer Gemeinde. Doch wie kann das uns gelingen, ist das ja im Grundsatz kein einfaches Unterfangen, sondern vielleicht sogar eines der schwierigsten Unterfangen oder Aufgaben, die an uns Menschen je gestellt worden ist. Denn der Unterschied, ob man jemanden sympathisch oder nett oder sogar Liebesgefühl die Person in uns auslöst, fällt eben weg. Es ist dann eigentlich die Aufgabe, darüber hinwegzuschauen. Das ist es vielleicht, was es dann so herausfordernd macht. Zumindest für mich. Allzu oft gelingt mir das manchmal nicht. Und ich muss sagen, es gelingt mir zu wenig. Und ich möchte, dass mir noch viel mehr gelingen tut in meinem Leben. Wenn ich über so ein tiefgreifendes Thema nachdenke, gerade ein Thema, das so praktisch ist, kommt man an der Bibel nicht vorbei als Christ. Und ich habe einmal eine Stelle ausgewählt, die im Epheser Kapitel 2 steht. Da geht es um die Gemeinde, um die Liebe Jesu Christi. Schlicht, man könnte sagen, um uns. Ich möchte euch das mal vorlesen. Ich lese ab Kapitel, also ab Epheser 2, ab Vers 11. Vergesst nie, das ist ein griechischer Imperativ und da handelt es sich um eine Befehlsform. Wir sollen das nie vergessen. Wir sollen nie hinter das zurückgehen. Egal, was passieren tut. Darum vergesst nie, dass ihr früher verächtlich Unbeschnittene genannt wurdet, weil ihr zu den nichtjüdischen Völkern gehört. Die Juden wollten sich als Beschnittene von euch unterscheiden, obwohl ihre Beschneidung nur von Menschen durchgeführt wird. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Israel, dem Volk Gottes. Darum galt für euch die Zusage nicht, die Gott seinem Volk gab, als er die Bündnisse mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in der Welt gelebt. Doch das ist jetzt vorbei. Jetzt gehört ihr zu Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. Ihr seid Gott jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Durch Jesus Christus habt ihr Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seine Gemeinde vereint, die Mauern zwischen ihnen niedergerissen und ihre Feindschaft beendet. Durch sein Sterben. Ich lese ab Vers 18 weiter. Durch Christus dürfen wir jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Das ist absolut fantastisch und wunderbar. Es begeistert mich immer wieder aufs Neue. Es begeistert mich Gemeinde. Und es begeistert mich der Text. Und es begeistert mich das Wesen der Gemeinde. Da könnt ihr stundenlang darüber nachdenken und austauschen, was denn das für uns bedeutet. Ich frage mich aber immer wieder, was bedeutet das für uns nicht einfach nur auf der intellektuellen Ebene, sondern auf der ganz praktischen Ebene? Was treibt unsere Gemeinde dazu bei? Was ist denn unser Beitrag? Wie kann man uns fassen? Oder wie könnte man uns gut beschreiben? Ich frage mich, was sind denn Tatsachen, dass der Zuspruch Auswirkung in unserer Gemeinde hat? Ganz praktisch, ganz substanziell, sichtbar. Wie sieht das aus? Wie sieht das aus, wenn man uns anschaut? Um das gut verstehen zu können, muss man an Anfang, ich denke, zu den Grundlagen zurückgehen. Die Bibel hat zwei Bilder, man könnte vielleicht auch sagen, zwei so Prinzipien, die ihm helfen könnten, das ein bisschen besser einzuordnen oder zu verstehen. Einerseits ist das Prinzip vom Fundament. Beim Hausbau ist das Fundament sehr entscheidend. Jeder Baumeister weiß das. Und jeder Häuserverkäufer oder Käufer weiß auch das, dass am Schluss die drei wichtigen Punkte sind, Lage, wenn du das Haus verkaufen oder kaufen willst. Es ist entscheidend, wo ein Haus steht. An dieser Tatsache kommt niemand vorbei. Und wenn du ein Haus bauen willst und es nicht einfach der Gewalt der Natur überlassen willst, dann ist es entscheidend, wo du dein Haus herbaust. Kein gesunder Baumann oder Bauherr baut nur für den Augenblick. Das wäre dumm. Das macht niemand. Darum ist das Fundament so wichtig. Das ist auch bei einer Gemeinde so. Auch da ist es entscheidend, was Fundament ist. Und es entscheidet das Fundament über den ganzen Rest. Wenn das Fundament nicht trägt, nicht standhaft ist, nicht gut gebaut ist, zerfällt alles. Ich glaube, darum predigt Jesus in Matthäus 7, 24 bis 29 am Ende der Bergpredigt genau darüber. Er sagt, baut eben nicht auf Sand, baut auf Fels. Er, seine Botschaft, seine Tat sollen die Grundlage sein von der Gemeinde. Er und nichts anderes. Das zweite, oder Bild, vielleicht könnte man auch sagen, das zweite Prinzip, das wir in der Bibel antreffen, und das möchten wir heute Morgen ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, ist das Bild vom Säen. Beim Säen verhält es sich ganz ähnlich wie beim Hausbau. In Galater 6 erklärt der Paulus, das Vorgehen in Bezug auf das geistliche Leben von uns Christen, man könnte sagen, auf die Nachfolge, etwas Genaueres. Und er zielt natürlich ab auf den letzten Lebensabschnitt von jedem Mensch. Das steht in Galater 6, Vers 7. Dort steht, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn wenn es der Mensch sät, das wird er ernten. Ein alter Freund von mir, sehr ein guter, ist über 80 und ich habe mit seinem Enkel zusammen Theologie studiert. Und wenn wir zusammen hocken, wir denken viel über das Leben nach, ist sehr spannend, mit ihm auszutauschen. Er sagt dann immer, wenn es so drauf ankommt, wenn wir so zu den wahrhaft heiklen Themen kommen, und wir können über alles reden, aber wenn es so um den Tod, um die letzte Zeit, um den letzten Lebensabschnitt vom Menschen geht, sagt er uns, liebe junge Männer, ich bin nicht ganz so gläubig wie ihr. Ich setze, wenn es eng wird, wenn es Herd auf Herd geht, wenn es am Schluss von meinem Leben oder ich am Schluss von meinem Leben angelangt bin, setze ich auf Gnade vom Herrn und seine Fähigkeit, ein Auge zuzudrücken. Ich sage dann immer, ich glaube auch an diese Fähigkeit. Noch kommt die, glaube ich, dann nicht zum Tragen. Denn Paulus beschreibt es wie folgt, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Ganz simpel, einfach, logisch könnte man sagen. Grundsätzlich kann ja jeder sagen, dass das Bild aus der Landwirtschaft sehr simpel und einfach ist. Die meisten von euch kennen das. Wenn ein Bauer etwas ausgibt auf seinem Feld, wenn ein Bauer Weizen sät, wird er zu 100% nicht Mais ernten. Oder er wird einfach Weizen ernten. Wie reichhaltig und ausgiebig denn die Ernte ist, das liegt nicht allein in seinen Händen. Aber es liegt in seinen Händen, die Sorten oder das Produkt zu wählen oder auszusäen. Weil genau das denn das ist, was wachsen tut. Also beeinflusst die Saat auch die Ernte. Das Gesetz oder die Gesetzmäßigkeit auf dieser Erde nimmt Paulus da auf und will uns vor Augen führen, was sich ein Mensch oder noch viel mehr ein Christ bewusst sein muss. Unsere Saat, oder anders gesagt, unsere Taten, das, was wir machen, das, was wir auslösen, hat Folgen. Es ist entscheidend nämlich, was wir säen, weil das werden wir nachher auch ernten. Es sind ernst gemeinte Worte, wie beim Hausbau von Jesus. Sie sollen uns nicht Angst machen, sondern sie sollen weise sein. Wir sollen es einfach als das annehmen. Das sind weise Worte von unserem Meister Jesus Christus. Er, der uns zu uns sagt und sagt, sind doch weise mit dem, was ihr macht. Es hat nämlich eine Auswirkung, was wir säen, auf das, was wir ernten werden. Ich glaube, auch für eine Kultur der Ehe, innerhalb und außerhalb der Gemeinde, denn wenn es ganz praktisch um Ehe geht, um den simple, kleine, einfache Terminus, das Wort Ehe. Wenn wir jetzt beim Bild vom Säen bleiben, taucht die Frage auf, was sagt denn unsere Gemeinde? Was sagen wir? Was sagst du und ich? was sagen wir ganz persönlich? Das kann ja ganz vieles sein. Paul Gerhardt ist ein deutscher Theologe, Pfarrer und Liederdichter aus dem 16. Jahrhundert gewesen. Seine Lieder sind Kulturgut vom Christentum geworden und auch heute werden sie gesungen. Wenn man seine Lieder so liest, könnte man meinen, dass der Mann ein ruhiges, gesegnetes und von Gott behütetes Leben geführt hat. Nur so kann sein unerschütterliches Gottvertrauen erklärt werden. Doch weit gefehlt. Er ist mit 14 Jahren alt, mit 14 vollweise geworden. Ein Bruder ist an der Pest gestorben während dem grauenhaften und grauenvollen 30-jährigen Krieg. Und der 30-jährige Krieg hat er in voller Länge in seinem ganzen Leben erlebt. Von seinen 5 Kindern ist nur der Paul Friedrich älter als ein Jahr geworden. In seiner Schaffenszeit ist das Amt des enthoben worden und hat um seine Existenz müssen bangen. Kurz nachdem er des Amtes enthoben worden ist, seine Frau gestorben, 8 Jahre vor ihm. Doch sein Vertrauen auf Gott hat er in Lieder niedergeschrieben. Es sind vielleicht das eine oder andere Lied, ist dem einen oder anderen unter euch noch bekannt. Seine 143 Lieder sind so zum christlichen Kulturerbe geworden. In Anbetracht von der Einfachheit und von der Klarheit sind die Lieder manchmal fast unübertroffen. Ich möchte euch einmal vorlesen oder einen Teil davon. Es ist das Lied «Befiehl du deine Wege». Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dem Herrn musst du trauen, wenn's dir soll wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen, mit selbsteigener Pein lässt Gott sich nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Wenn ich das so lese, bin ich manchmal beschämt. Das ist nur eins von seinen Liedern. Viel grösser ist sein Liederschatz. Seine Lieder sind zart gsi. Und die Ernte war riesengroß in den letzten Jahrhunderten. Noch heute kennen der eine oder der andere unter euch die Lieder. Und sind bestärkt worden durch die Texte, herausgefordert vielleicht auch. Und im Glauben ermutigt. Die Auswirkungen sind entscheidend. Worte sind gesät worden. Und ich glaube, das hat ganz vieles mit dem Thema Ehre oder eine Kultur von der Ehre zu tun. Ich glaube, viele von euch wissen, was ich meine. Worte können ja Gutes oder Schlechtes auslösen. Was sagen wir, was sagst du? Vielleicht auch im Hinblick auf eine Kultur von der Ehre. Vielleicht auch wieder eine Kultur von der Ehre von unserer Gemeinde. Wie prägen wir sie? Was ist so der Grundtenor? Vielleicht, wie reden wir übereinander? Wie klassifizieren wir einander? Sehen wir einander mit den Augen Gottes? Ein bisschen fromm ausgedrückt. Ehren wir einander? Vor dem Satz, denn was der Mensch sät, das wird er ernten, steht, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Gott ist zuverlässig und treu. Und was er sagt, das wird da passieren. Ob du oder ich jetzt daran glaubt, haben wir an dieser Tatsache eben nichts. Gottes Wort ist am Schluss verlässlich. Auch gerade, weil das so ist, müssen wir auch nicht versuchen, irgendwie Gott zu hintergehen oder ihn hinters Licht zu führen. Es wird uns nicht gelingen. Gott weiß doch alles. Paulus sagt da, Gott lässt sich nicht austricksen, nicht veralbern oder für dumm erklären. Wir können Gott nicht einfach etwas vorspielen oder eine Tatsache verändern. Alternative Fakten existieren weder in den USA noch in der Schweiz. Gott kennt unser Herz und er weiß, was wir und du sagst. Was ich sage. Was ich auslöse. Mein Großvater, der Johannes Scher, ist Missionar in China. Ich habe schon mal eine Geschichte von ihm erzählt. Und er war Landeskirchenpfarrer in der Schweiz und Deutschland. Er war ein sehr bekannter Mann. Und in Winterthur hat er die Stadtkirche Oberwinterthur bis zum Rand gefüllt. Ein glühender Christ. Aber viele haben nicht so genau gewusst, wer er denn wirklich ist. Wer ist denn der Mann auf der Kanzel oben? Und meine Mutter hat mir viel von ihm erzählt. Und eine von diesen Geschichten war die Geschichte vom Mantel. Wo mein Grossvater noch in Ragaz, in Bad Ragaz, seinen Dienst verrichtet hat, ist sein Verdienst, den er dafür bekommen hat, sehr bescheiden gewesen. Das hat nicht für viel gereicht. Das ist früher noch, ist das noch so gewesen, dass du an einem Ort sehr viel verdient hast und am anderen Ort sehr wenig. Und er hat an einem Ort gearbeitet in Ragaz, wo er sehr wenig verdient hat. Es hat für ganz wenig gelangt. Butter zum Beispiel hat es nur am Sonntag aufs Brot gegeben. Meine Großmutter musste sparen, um die Familie irgendwie durchzubringen. Als sie dann den alten Mantel von meinem Großvater angeschaut hat, eines Tages, der hatte viel angehabt. Er war schon langsam verschlissen und hat sich begonnen zu verabschieden, hat meine Großmutter angefangen zu sparen, um irgendwie das Geld für einen neuen Mantel zusammenzukriegen. Sie hat gespart über Monate hinweg, hat vom Essensgeld auf die Seite gelegt, hat an sich selber gespart, um irgendwie das Geld zusammenzubringen. Und eines Tages hat sie es zusammen gehabt. Sie sind dann zusammen einkaufen, haben anprobiert und haben einen schönen Mantel gefunden. Sie sind dann glücklich heimgegangen mit dem Mantel. Meine Großmutter hat sehr Freude gehabt, dass ihr Mann wieder super schön ausgesehen hat. Sie sind dann heimgekommen, haben die Türe verschlossen und wo die Türe verschlossen geworden ist von meinem Großvater, kurz darauf eben, läutet ein Landstreicher an der Türe. Der Landstreicher ist zu meinem Großvater gekommen. Das war früher noch keine Seltenheit. Das sind Pfarrhäuser Anlaufstelle für Hilfe. Heute hat sich das zum Teil ein bisschen verändert. Und mein Großvater wollte dem Landstreicher helfen. Es war draußen kalt und nass, regnerisch. Und der Mann war völlig durchnässt. Er hat ihn reinkommen lassen, hat ihm zu essen gegeben, hat ihn sich waschen lassen, hat das Zeug trocknen lassen und hat ihn dann wieder gehen lassen. Doch bevor er ihn rausgeschickt hat, hat er den Mantel genommen. Nicht den alten, den verschlissenen, sondern den neuen. Der lang ersehnte Mantel von meiner Großmutter. Und hat ihm den mit auf den Weg gegeben. Meine Mutter kann die Geschichte noch erzählen, als wäre es wie gestern gewesen. Nicht aus dem gleichen Grund wie ich, sondern weil meine Großmutter sehr hässig geworden ist über das Handeln von meinem Großvater. Und sie nicht gerade glücklich darüber war und wirklich sehr, sehr hässig geworden ist, weil sie monatelang gespart und gelitten hat. Und der Tipp verschenkt nicht der alte, sondern einen neuen Mantel. Doch die Saat von meinem Großvater ist nicht das alte, das abgenützte, das verschlissene gsi. Ein grosszügiger Mann, könnte man sagen, wie viel Frucht seine Saat gebracht hat, das weiß ich nicht. Ob er den Mann je wieder gesehen hat, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, es hat ganz vieles mit dem Thema Kultur von der Ehe zu tun. Ehrt einander, heisst das Thema von heute. Ehrt einander. Was sagt mir? Was sagst du? Ein weiterer feiner und manchmal vielleicht auch leicht zu übersehendes Detail. In Galater 6, Vers 7, dort steht nämlich, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer das aufmerksam liest, weiß, dass dort die Ausgangslage nicht Ernte ist, sondern Saat. Ganz atypisch für uns Schweizer. Wir haben doch irgendwie gelernt, vom Ziel her zu denken und uns zu fragen, was wollen wir erreichen. Und genau darum tun wir dann aufgrund von dem Ziel, das wir haben oder das, was wir erreichen wollen, unsere Handlungsrichtlinien ableiten. Das Bild aus der Landwirtschaft zeigt ein ganz leicht anderes Bild. Klar ist die Ernte elementar und sie entscheidet über das Leben oder über das Nicht-Leben. Aber sie ist der Anfang. Und der Anfang ist die Saat. Der Bauer weiß zwar, was er ernten will, aber er kann die Grösse und die Reichhaltigkeit von seiner Ernte nicht vollends beeinflussen. Es hängt nicht nur an ihm. Er muss irgendwie geduldig sein. Er kann die Ernte lange nicht sehen. Er sieht lange nicht, was wächst. Die Vorfreude ist vielleicht riesengroß. Er muss das behüten und hegen und pflegen, das kleine Pflänzchen. Und es braucht vielleicht auch eine Portion Vertrauen. Nicht alles lässt sich kalkulieren. Wind, Regen, Trockenheit, all das sind Sachen, die da noch gewaltig mitspielen. Es ist deutlich, dass nicht die Ernte im Vordergrund steht, sondern die Saat. Paulus will damit verdeutlichen, dass unsere Arbeit die Saat ist. Das Ausgeben von der Samen ist vielleicht eine Kultur der Ehe. Sehr oft können unsere Worte und Taten eine Saat von der Kultur der Ehe sein oder eben vielleicht ganz das Gegenteil. Leider ist das so. Ich habe es nicht erfunden. Irgendwie ist das einfach die kausale Zusammenhänge vom Leben. Ich kann es nur beobachten. Und ich kann euch sagen, dass in meinen Beobachtungen. Das Wachsen und Gedeihen dürfen wir dann getrost Gott überlassen. Auch wenn man das manchmal verwechselt. Manchmal habe ich auch, wenn ich persönlich am Arbeiten bin, vielleicht mehr die Ernte im Blick und muss mich dann immer wieder vergegenwärtigen oder muss mir das in Erinnerung rufen, dass meine Aufgabe nicht die Ernte ist. Meine Aufgabe ist die Saat. Das Wachsen und Gedeihen darf man dann getrost Gott überlassen. Wir sollen eine Kultur der Ehe säen. Wir sollen aufpassen, wie wir übereinander reden, wie wir übereinander denken, wie wir miteinander umgehen. Der Rest wird Gott schauen. Davon bin ich überzeugt. Ich möchte euch zum Abschluss eine Geschichte vorlesen. Sie heisst Party auf Zimmer 210. Sehr eine emotionale Geschichte. Und doch sehr weitgreifend. Party auf Zimmer 210. Geschrieben worden ist sie von Toni Campolo. Und er schreibt über sich selber: Ich bin Leiter einer Missionsorganisation, die in Haiti tätig ist. Durch diese Anstrengung unserer Mitarbeiter ist es gelungen, ein Netzwerk von 85 Schulen zu schaffen, das sich für Kinder einsetzt, deren Lebensbedingungen an die von Sklaven erinnert. Die meisten der Kinder, die unsere Schulen besuchen, stammen aus Familien, die so arm sind, dass sie ihre Kinder nicht selbst aufziehen können. Sie geben sie in andere Familien, wo sie dann die niedrigsten Arbeiten verrichten müssen, mit der Aussicht, dass sich daran in ihrem ganzen Leben nichts ändern wird. Diese Kinder schleppen zum Beispiel den ganzen Tag Wasser und schuften auf den Zuckerrohrfeldern. Der Unterricht findet vom späten Nachmittag bis in den Abend hinein statt, weil die Kinder dafür nicht von der Arbeit freigestellt werden. Trotzdem kommen sie regelmäßig, weil sie wissen, dass sie in einem Land mit einer Analphabetenquote von 85% nur eine Chance haben, ihre bedrückenden Lebensumständen zu entfliehen, wenn sie lesen und schreiben können. Wenn ich nach Haiti fliege, dann übernachte ich meistens im Holiday Inn direkt im Zentrum von Port-au-Prince. Einmal wurde ich am Eingang von drei Mädchen abgefangen. Ich sage Mädchen, weil sie höchstens 15 oder 16 Jahre alt waren. Eines der drei sagte: Hallo, Mister, für $10 können Sie mich die ganze Nacht haben. Ich war erschüttert. Ich fragte das nächste Mädchen: Und du? Bist du auch für $10 zu haben? Es nickte. Dann fragte ich das dritte Mädchen. Auch sie nickte und versuchte, ihre Verachtung für mich hinter einem Lächeln zu verbergen. Aber es ist schwer, sexy zu sein, wenn man gerade mal 15 oder 16 Jahre alt ist und bitterarm ist und die Familie nichts zu essen hat. In Ordnung, sagte ich. Ich habe $30. Ich wohne im Zimmer 210. Kommt in einer halben Stunde. Dann bekommt ihr das Geld und ich möchte, dass ihr die ganze Nacht bleibt. Dann eilte ich ins Zimmer. griff nach dem Telefonhörer und rief bei der Rezeption an. Hier ist Zimmer 210. Bitte bringen Sie mir doch alles, was Sie an Disney-Trickfilmen im Hause haben. Alles, was Sie zu Disney haben, schicken Sie bitte gleich zu mir. Dann rief ich im Restaurant an und fragte, ob man mir 4 Bananensplit machen könne. Und zwar mit einer extra Portion von allem. Mit extra viel Schlagsahne, extra viele Schokosauce und extra vielen Nüssen. Sie sollen riesig sein und köstlich aussehen. Nach einer halben Stunde kamen die Videofilme, die Bananensplit und die 3 Mädchen. Ich sagte den Mädchen, sie sollen sich auf die Bettkante am Fußende des Bettes setzen. Dann aßen wir unsere Bananensplit und schauten uns einen Videofilm nach dem anderen an. Es war eine kleine, richtig schöne Party bis 1 Uhr morgens. Dann war die letzte der 3 auf dem Bett eingeschlafen. Während ich in meinem Sessel saß und die 3 anschaute, wie sie da auf dem Bett lagen, dachte ich, was ändert das schon? Nichts. Morgen sind sie wieder auf der Straße. Sie werden wieder für $10 auf den Strich gehen, weil es immer irgendwelche miesen Dreckskerle gibt, die für $10 die Würde dieser kleinen Mädchen mit Füßen treten. Nichts hat sich geändert. Dann hörte ich, wie der Geist Gottes zu mir sprach. Aber du, Toni, hast es ihnen ermöglicht, für eine Nacht einfach mal kleine Mädchen zu sein. Eine Nacht lang durften sie wieder zu Kindern werden. Du hast zwar nicht ihr Leben umgekrempelt, aber du hast ihnen eine Nacht lang ihre Kindheit zurückgegeben. Ich bin überzeugt, dass dieses Zeichen der Liebe und die kleine Party auf Zimmer 210 im Holiday Inn von Port-au-Prince ein Werk des Heiligen Geistes war. Und ich würde hinzufügen, es ist ein Bild für eine Kultur der Ehe gewesen. Was hat sich geändert? Gott gibt die Antwort gerade selber. Was sagt mir? Was sagst du? Dann hörte ich, wie der Geist Gottes zu mir sprach. Aber du, Toni, hast ihnen ermöglicht, für eine Nacht einfach mal kleine Mädchen zu sein. Eine Nacht lang durften sie wieder zu Kindern werden. Du hast zwar nicht ihr Leben umgekrempelt, aber du hast ihnen eine Nacht lang ihre Kindheit zurückgegeben. Die Frage von der Saat ist wichtig und zentral. Sie entscheidet am Schluss über die Ernte. Ich glaube, sie entscheidet am Schluss über eine Kultur der Ehre, über eine Kultur der Wertschätzung, über eine Kultur des Respekt und über eine Kultur der Liebe. Denn grundsätzlich geht es ja um Liebe. Die Gemeinde aus Epheser 2 lebt ja genau da davon. Nur schon darum lohnt es sich, sich Gedanken zu machen über die Kultur der Ehre, auch in unserer Gemeinde. Wir sind aufgefordert, einander zu ehren. Ich glaube, Grosses kann dann entstehen. Amen. Ich möchte enden mit dem Wort von Petrus, dem Macher, könnte man vielleicht sagen, und euch segnen. Ja, lieber Vater im Himmel, danke vielmal für deine Zusagen, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir deiner Familie angehören dürfen und Teil davon sind. Danke vielmal. Und so möchte ich euch unter den Segen Gottes stellen mit dem Wort von Petrus. Ehrt einander. Wir sollen einander ehren, weil Gott, du uns geschaffen hast. Unser Gegenüber hast du geschaffen und bist für unser Gegenüber gestorben. Petrus sagt weiter, habt die Brüder und Schwestern lieb. Wir sollen einander, auch gerade in der Gemeinde, lieb haben. Wir sollen lieb miteinander umgehen. Wir sollen einander gern haben. Und Liebe soll der Umgang unter uns prägen. Weiter schreibt Petrus, fürchtet Gott. Wir sollen auch wissen, wer unser Gott ist. Wir sollen Ehrfurcht haben vor unserem Gott und dich verehren. Am Schluss soll es um dich gehen, um die Verherrlichung von deinem Namen. Und Petrus schließt den Satz ab, ehrt den König. Und wir sollen gerade auch in dieser Zeit, wo wir drin sind, wo ich euch gemeinsam aufrufe, dass wir für unser Land betet, für kranke Menschen betet, für Familien, die in dieser Zeit von dem Coronavirus ihre oder Verwandte verlieren oder verlieren werden vielleicht. Wir wissen nicht, was alles noch passiert. Und ich möchte euch aufrufen, dass wir gemeinsam für unser Land einstehen, aber dass wir auch gemeinsam für unsere Regierung einstehen. Wir haben keinen König, den wir ehren sollen, aber wir sollen unsere Regierung ehren. Wir sollen für sie einstehen im Gebet. Wir sollen ihnen vertrauen, was sie sagen. Wir sollen das umsetzen, was sie anraten. Und wir sollen weiterhin schauen, wie wir Menschen dienen können und einen Teil dazu beitragen, dass die Krise, die jetzt in unser Land drinsteckt, gut überstanden werden kann. Und ich glaube, dass eine Kultur der Ehre dazu kann sehr hilfreich sein. Wenn das Wort Ehre in uns und im Gegenüber etwas auslösen darf. So sollt ihr unter dem Segen vom dreieinigen Gott stehen, Gott Vater, Gott Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.